Von der Erde ins All.
T-minus 15 seconds.
Ein Podcast von Daniel Finger.
10, 9.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen auf der Erde.
Folge 104. Oder Weltraumwetter. Stellt euch vor, ihr wacht morgens auf und nichts geht mehr. Kein Internet, das GPS im Auto streikt und im schlimmsten Fall, der Strom ist weg. Der erste Gedanke, klar, ein Hackerangriff oder Sabotage durch Akteure einer fremden Regierung. Aber nein, der Schuldige ist das Wetter. Allerdings nicht Eis und Schnee oder eine Sturmflut, sondern ein Phänomen, das 150 Millionen Kilometer entfernt beginnt. Wir schauen heute auf die Sonne, beziehungsweise auf das, was sie uns schickt. Das Weltraumwetter. 2019 hat das DLR in Neustrelitz dafür extra eine neue Anlaufstelle geschaffen, das Institut für Solarterrestrische Physik. Der Name klingt vielleicht aufs erste Hören etwas sperrig. Aber die Aufgabe ist ziemlich konkret, wie der kommissarische Leiter Jens Berdermann uns erklärt. Am Institut macht man
Grundlagenforschung, versuchen aber auch diese Forschung in die Anwendung zu bringen, zusammen mit Industriepartnern. Wir bauen sowohl Beobachtungsnetze auf, Messinstrumente zu Beobachtung des Weltraumwetters. Wir untersuchen die Prozesse in der oberen Atmosphäre, Ionosphäre.
Obere Atmosphäre? Das klingt weit weg. Aber wir reden hier unter anderem eben von der Ionosphäre, dem Teil der Atmosphäre, der große Mengen Ionen und freie Elektronen enthält. Ohne die gäbe es keinen weltweiten Kurzwellenfunk. Außerdem untersucht man am Institut die Prozesse in der Magnetosphäre, also dem Raum, in dem geladene Teilchen von dem Magnetfeld, in unserem Fall dem der Erde, beeinflusst werden. Und auch
die Einwirkung solarer Strahlung auf diese Atmosphäre, aber auch der unteren Atmosphäre auf die obere Atmosphäre und den damit einhergehenden Wechselwirkungen, die halt relevant sind für technische Anwendungen, auch Services, wie zum Beispiel Navigationsservices. Und wir betreiben eine Echtzeitinformation zum Weltraumwetter, zu dem aktuellen Zustand der Ionosphäre.
Aber halt, was ist eigentlich jetzt dieses Weltraumwetter?
Das bezeichnet quasi den Zustand des interplanetaren Feldes, der Magnetosphäre, der Ionosphäre und der Thermosphäre als Folge des Einwirkens der Sonne. Es ist nicht nur die Sonne, sondern auch kosmische Quellen, also kosmische Strahlung, die auch im Luftverkehr eine Rolle spielen und zu erhöhter Strahlendosis führt, über lange Flüge zum Beispiel.
Allerdings ist der
kosmische Einfluss doch vernachlässigbar gering.
Denn
da wissen wir noch nicht, trifft er die Erde, wie geht er entlang des interplanetaren Magnetfeldes, wie schnell wird er, die Ungenauigkeiten sind da sehr groß in der Zeit des Eintreffens und in der Stärke.
Also eine Schicht, die eine sehr hohe elektrische Leitfähigkeit besitzt.
Und diese ionisierte Schicht kann dazu führen, dass technologische Systeme beeinflusst werden, wie zum Beispiel die Satellitennavigation.
Damit sich die Teilchen von der Sonne überhaupt lösen können, muss eine Bedingung erfüllt sein.
Und zwar muss die Beschleunigung so groß sein, damit die enorme Gravitation der Sonne überwunden wird und die Teilchen nicht wieder auf die Sonne zurückfallen.
Das ist Volker Bodmer, Physiker am Institut für Astrophysik der Georg-August-Universität Göttingen und Leiter der Arbeitsgruppe zur Physik der Sonne, Heliosphäre und des Weltraumwetters. Er muss es also wissen. Er weiß auch, wie die Corona mit Vornamen heißt und er weiß, wenn die Voraussetzungen stimmen, dann strömt
dieser Sonnenwind in Form geladener Teilchen, also Wasserstoff, Heliumatome und Elektronen primär, gegen alle Objekte des Sonnensystems an, das sind Planeten, Kometen einschließlich unserer Erde, und löst bestimmte Effekte aus, die wir auch zu spüren bekommen.
Wichtig für das Weltraumwetter sind unter anderem die Zyklen der Sonne.
Und zwar werden diese Sonnenzyklen definiert durch die Aktivität der Sonne, welche sich widerspiegelt in der Anzahl von Sonnenflecken und in der Komplexität dieser Sonnenflecken.
Das Ganze ist ungefähr ein
Elfjahreszyklus, ist einmal die Umpolung des Magnetfeldes der Sonne und ist damit verbunden, dass es ein solares Minimum gibt mit sehr wenigen Sonnenflecken bis gar keine Sonnenflecken und ein Maximum mit sehr vielen Sonnenflecken.
In diesem Maximum können wir
die meisten Weltraumwetterereignisse erwarten. Das sind Solar Flares, Radio Bursts oder auch koronale Massenauswürfe, genannte Sonnenstürme.
Wie oft diese Sonnenstürme dann auftreten, hat damit zu tun,
wie die Struktur dieser Sonnenflecken ist. Wie komplex ist die Struktur? Wie groß sind die Sonnenflecken? Und natürlich ist für uns auch relevant, wie befindet sich Sonne gerade im Verhältnis zur Erde? Können wir bei einem Ereignis davon getroffen werden und wie stark können wir getroffen werden?
Aber es gibt auf der Sonne auch
weitere Zyklen. Es gibt die mittlere Rotation. Die verschiedenen Breiten rotieren unterschiedlich schnell, ist ein Gasball, im Mittel aber um 27 Tage. Und da kann man sich vorstellen, wenn man Sonnenflecken hat, dort gibt es dann zum Beispiel mehr EUV-Strahlung, dann rotieren die auch mit 27 Tagen und nach 27 Tagen kommt dann auch wieder die stärkere Strahlung durch, die dann eine Auswirkung auf die Atmosphäre hat und da tatsächlich auch in der Ionisierung sichtbar werden kann.
Dass die Menschen die Sonne und ihre Flecken beobachten, das ist nicht neu.
Dass wir angefangen haben, auch mit Teleskopen zu schauen und Sonnenflecken zu detektieren und aufzuzeichnen, ist ungefähr 400 Jahre her.
Von jeher sieht man,
dass es unterschiedliche Aktivitäten gab, auch dieser Sonnenzyklen. Nicht jeder Sonnenzyklus ist gleich stark. Auch die können variieren. Es gibt auch, vermutet man, übergeordnete Zyklen über längere Zeitskalen. Und diese Aktivität hat einen großen Einfluss auf technologische Systeme. Man muss sich aber auch vorstellen, dass wir hier gerade mal von 400 Jahren reden. Das ist erdgeschichtlich eigentlich so gut wie gar nichts.
Besinnen wir uns auf das, was wir wissen.
Weltraumwetter an sich ist genau wie irdisches Wetter ein tägliches Phänomen. Es gibt immer einen Sonnenwind, der Teilchen in den Weltraum schleudert und auch zur Erde. Es gibt immer EUV-Strahlung, die zum Beispiel zum Aufbau der Ionosphäre beiträgt. Aber es gibt darüber hinaus, wie beim irdischen Wetter, auch Sturmereignisse. Also besondere Ereignisse, die besondere Auswirkungen haben können. Das sind zum einen die Sonneneruptionen, auch genannt Solar Flares, die einen starken Anstieg in der Röntgenstrahlung und energiereiche Protonen und Elektronen verursachen können.
So ein Solar Flare dauert
ungefähr 30 Minuten. Was wir dann sehen, ist letztlich Röntgen, EUV-Licht.
Das genau vorherzusagen ist
nicht wirklich möglich, weil wir wissen, von der Sonne bis zur Erde braucht das Licht gerade mal 8 Minuten. Das wird eine recht kurze Vorhersage. Nichtsdestotrotz ist aber diese Information sehr wichtig.
Sie ist so wichtig, weil
diese zusätzliche EUV-Strahlung dazu führt, dass auch die Ionosphäre zusätzlich ionisiert werden kann. Es kommt zu stärkeren Störungen in der Sphäre, die dann auch wieder Auswirkungen haben auf die Navigation und Kommunikation und die eine Auswirkung haben auch gerade für Unterstützungssysteme in der Luftfahrt.
Der Flare selber
ist nicht das Ereignis mit den meisten kritischen Potenzial für unsere technischen Systeme, aber es ist häufig einhergehend auch mit Sonnenstürmen.
Der Sonnensturm heißt auch koronaler Massenauswurf. Und das bedeutet, dass
große Mengen von Plasma, geladene Teilchen, aus diesen komplexen Strukturen geschleudert werden. Diese dunklen Flecken, um das auch nochmal zu erwähnen, sind deswegen dunkel, weil dort die Temperatur geringer ist als in der umgebenden Sonne. Normalerweise ist in der Photosphäre ungefähr 5000 bis 6000 Kelvin. Die Flecken haben dann so 3000 bis 4500 Kelvin, deswegen sind die dunkler. Und die sind dunkler, weil da das Magnetfeld sehr stark ist und einen sogenannten Loop aus der Sonne auch austreten kann.
Aus diesen Loops
können sich bei Ereignissen dann diese Plasmawolken auslösen, die sehr groß sein können und mitunter halt auch in Richtung Erde bewegen und wenn sie dann auf die Erde treffen, auch mit der Atmosphäre wechselwirken.
Und Einfluss auf die Satelliten, die ja inzwischen reichlich um die Erde herumschwirren. Die können dann
intern elektrisch aufgeladen werden, extern aufgeladen werden. Es können dort Elektronikkomponenten zerstört werden. Es kann aber auch dazu führen, dass Software beschädigt wird, also Bitflips erzeugt werden. Letztlich können dadurch ja auch Schäden an diesen Festplatten erzeugt werden.
Außerdem können Speicher unerwünscht elektrisch aufgeladen werden.
Insbesondere muss man das natürlich berücksichtigen, wenn man Exploration betreiben will. Also wenn wir jetzt demnächst auf den Mond zurückkehren wollen und sowas wie den Lunar Gateway machen wollen.
Mehr dazu gibt's übrigens auch in unseren Mondfolgen aus dem Jahr 2023, falls ihr die noch nicht gehört habt oder mal wieder hören wollt. Und bei diesen geplanten Mondmissionen sind wir mitten beim Thema.
Mitten im Weltraumwetter. Da sind wir diesen Sonnenwind kontinuierlich ausgesetzt. Das heißt, all diese Effekte auch auf die technischen Systeme treten voll durch und können halt dort das Equipment, die Instrumente beschädigen.
Das Gute ist,
hier können wir eine Vorhersage tatsächlich machen, weil je nachdem, wie schnell diese Plasmawolke unterwegs ist, das kann bis zu 2000 Kilometer pro Sekunde sein, haben wir noch eine Vorhersagezeit von 1 bis 2 Tagen. Der normale Sonnenwind bewegt sich so in 400 Kilometer Sekunde. Wenn er ein bisschen stärker ist, bis 800 Kilometer Sekunde, er braucht so 2 bis 3 Tage und bei einem Sturm ist es schneller, aber immerhin Zeit zu warnen und zu informieren.
Wir können von Glück reden, dass wir ein Erdmagnetfeld haben.
Das schützt uns vor den Teilchen, auch im Sonnenwind.
Von recht moderaten Ereignissen würde man in den 11 Jahren eines Sonnenzyklus
10 bis 100 erwarten. Die gehen nicht durch die Medien, die sind aber doch schon relevant für gewisse Services und technische Systeme. Auch da ist die Vorhersage notwendig und Betreiber dieser Systeme müssen informiert werden über diese Ereignisse.
Natürlich gibt es auch
schwere Ereignisse, das sind tatsächlich Ereignisse, die gehen durch die Medien und das ist mit größeren Kosten verbunden. Da kann es dazu kommen, dass Satelliten beschädigt werden. Es kann dazu dann, dass Navigationsservices deutlich schlechter sind oder ausfallen können, dass auch Stromnetze betroffen sein können.
Und dann gibt es noch
die Klasse der Extremereignisse. Und von diesen Extremereignissen kennen wir eigentlich in den 400 Jahren nur ein einziges. Das war das Carrington-Event 1859, das sehr stark war. also extrem stark war und sogar schon zu der Zeit, wo es eigentlich noch keine technologischen Systeme gab, außer Telegrafenleitung, Auswirkungen hatte. Weil auch dort gab es schon diese induzierten geomagnetischen Ströme, die zusätzliche Ströme in den Leitungssystemen der Telegrafen erzeugt haben. Teilweise haben die Leitungen angefangen zu brennen, die Operateure haben elektrische Schocks gekriegt. Und man sieht, dass selbst zu dieser Zeit, wo eigentlich wenig Technologie vorhanden war, schon Auswirkungen da sind. Und man kann sich vorstellen, was das heute bewirken würde, so ein Ereignis, mit all den leitenden Netzsystemen, die wir auf der Erde haben, unsere Stromnetze.
Es gibt Publikationen, die davon ausgehen, dass es heutzutage 10 bis 20 Jahre dauern würde, um unsere technische Infrastruktur wieder aufzubauen. Das liegt daran, dass...
Wenn jetzt bei den Stromnetzen mehrere Transformatoren kaputt sind, die kann man nicht einfach ganz schnell ersetzen, weil so ein Transformator ist halt nicht wie bei einem Modelleisenbahn, das klein ist, sondern der ist raumgroß und das sind Sonderanfertigen und es gibt nicht viele Firmen, die die herstellen. Und wenn mehrere betroffen sind, hat man ein Problem. Das gleiche bei Satelliten natürlich. Wenn die beschädigt sind, nicht mehr funktionieren oder nicht mehr korrekt funktionieren oder auch komplett kaputt sind, dann kann man die nicht einfach ersetzen.
Ziemlich naheliegend, denn
Starts sind teuer, sind selten und das dauert dann lange Zeit, bis man die Fähigkeit wieder hergestellt hat.
Beispiele für dieses Ereignis gibt es für die Betroffenen leider durchaus. Eines davon war
der Halloween-Sturm am 30. Oktober 2003. Hier kam es zu starken Störungen im Luftfahrtbetrieb. Es gab große Ungenauigkeit von 100 Metern und mehr in der Navigation, Satellitennavigation, Störungen der Kommunikation. Es gab Zerstörungen an Stromtransformatoren und auch Ausfälle sowie Beschädigungen von Satelliten.
Dann
Januar 1994, Ausfall eines kanadischen Telekom-Satelliten für 5 Monate nach Schäden durch Bestrahlung mit hochenergetischen Teilchen.
Und noch ein paar Jahre zuvor.
Wir haben ein Sonnensturmereignis im Oktober 1989 mit gefährlichen Strahlungslevel auch für Astronauten, selbst mit Schutzkleidung.
Im selben Jahr
Stromausfall für 9 Stunden in Quebec durch Induktion elektrischer Spannung in Überlandleitung. Und da waren ja über 24 Stunden und 5 Millionen Menschen betroffen. Das sind dann schon relevante Auswirkungen.
Das passiert auch heute noch. Die Sonne ist
wieder aktiver. 49 Starlink-Satelliten am 3. Februar 2022 gestartet worden sind. Es war bekannt, dass da ein geomagnetischer Sturm ist. Der war aber sehr gering. Das haben sich wahrscheinlich auch die Starlink-Betreiber gesagt. Naja, wird schon nicht so schlimm. Tatsächlich ist es aber so, dass auch dieser Sturm schon die Thermosphäre erhitzt hat. Es gab 50% höhere Dichte in der Umlaufbahn. Die waren in relativ niedriger Umlaufbahn, 210 Kilometern. Ich schätze, das ist deswegen, um die Systeme durchzuchecken, ob sie voll funktional sind. Weil dort kann man sie noch schnell wieder verglühen lassen, wenn sie nicht funktionieren. Weil nichts ist schlimmer als nicht funktionierendes System in den Orbit zu bringen, wo er dann für viele Jahre verbleibt und quasi Weltraumschrott ist.
Das Ereignis hat dort
dazu geführt, dass dann 49 Satelliten verloren gegangen sind.
Ein rein technisches Problem ist das Weltraumwetter nicht. Wir müssen einbeziehen, dass
wir auch aufgrund des Weltraumwetters es mit erhöhter Strahlung zu tun haben, mitunter gerade bei solarenergetischen Partikelereignissen.
Ich hab's schon mal gesagt und ich sag's wieder. Was für ein Glück, dass wir ein Erdmagnetfeld haben. Dadurch haben wir hier
so 0,3 Millisievert. So in Flugreisehöhe kann man dann so im Jahr auf 40 Millisievert. Auf der ISS nochmal ein Stück höher, es sind noch weniger Schutz, dünnere Atmosphäre. Dann sind es schon 100 bis 200 Millisievert. Bei der Apollo-Mondlandung 195 Stunden waren es dann schon 6,1 Millisievert.
Bei einem etwaigen Flug zum Mars wären es dann
260 Tage, 2 bis 4 Sievers. Und das ist natürlich ein Strahlungslevel, der ist schon extrem. Das ist genau der Punkt, wo man sich auch technisch darauf vorbereiten muss. Also wie schützt man entsprechend den Astronauten?
Was man im Übrigen sicher weiß, ist,
dass die Tierwelt reagiert auf geomagnetische Stürme. Tauben orientieren sich am Rand des Magnetfeldes. Ist das gestört aufgrund eines geomagnetischen Sturms? Dann verirren die sich.
Wenn ihr es nicht glauben wollt. In Amerika gibt es
einen Taubenzuchtverein, die Wettkämpfe machen, die genau die Informationen von denen haben wollen, wann ist ein geomagnetischer Sturm oder nicht, damit sie diesen Wettkampf auch fair abhalten können und ihre Tauben zurückbekommen.
Auch bei den Bienen hat man geschaut.
Wie kommen die zu ihrem Stock zurück unter ruhigen Bedingungen und geomagnetischen Stürmen? Und da war die Verlustrate von Bienen deutlich höher. Die haben den Weg nicht mehr zurückgefunden. Die scheinen sich also auch über das Erdmagnetfeld mit zu orientieren. Also nicht nur Schwänzeltanz, sondern auch nutzen halt auch noch weitere Informationen.
Wir Menschen sind keine Bienen und keine Tauben. Aber am Standort Neustrelitz hat man
eine Empfangsantenne, die kann auf dem Lagrange 1-Punkt zwischen Erde und Sonne schauen. Der ist in 1,5 Millionen Kilometer Entfernung, gibt uns dann noch Vorhersagezeit von einer halben Stunde ungefähr, bis dann der Sturm einkoppelt ins Erdsystem. Aber immerhin eine halbe Stunde.
Gut, man kann es auch an der Sonne sehen. Aber
da wissen wir noch nicht, trifft er die Erde, wie geht er entlang des interplanetaren Magnetfeldes, wie schnell wird er, die Ungenauigkeiten sind ja sehr groß in der Zeit des Eintreffens und in der Stärke.
Jetzt wisst ihr also Bescheid. Und wenn jemand mit euch demnächst darüber sprechen will, wie kalt oder warm es ist, dann sprecht doch einfach über etwas Spannenderes. Ich persönlich würde vorschlagen, über das Weltraumwetter. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Musik stammt von Klaas Oehler. Schnitt und Bearbeitung von Daniel Finger und David Grassinger.